Sie hören 30 Minuten mit, der Interview-Podcast des Bürgerportals zur Corona-Krise. Wir gehen den wichtigen Themen auf den Grund.
Ich bin Holger Krump und ich spreche heute mit Privatdozent Dr. Fritz-Georg Lehnhardt. Dr. Lehnhardt ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Evangelischen Krankenhaus in Bergisch Gladbach. Es geht heute um das Thema, wie läuft während der Corona-Krise die Arbeit in der Psychiatrie? Hallo Herr Lehnhardt, ich grüße Sie herzlich. Danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich nehmen.
Ja, hallo.
Herr Lehnhardt, können Ärzte in diesen Zeiten abends ganz normal nach Hause gehen? TV sah ich Kollegen in den USA, die am Hospital kampierten. Haben Sie auch ein Zelt aufgeschlagen?
Nee, ein Zelt haben wir noch nicht aufgeschlagen. Man fährt sicherlich ein bisschen anders nach Hause als sonst, also mit anderen Gedanken als sonst. Aber effektiv ist ja die so viel beschworene Corona-Tsunami-Welle noch nicht über uns hineingebrochen. Wir haben aber ganz viele Vorbereitungen getroffen. Wir sind ganz viel in Gesprächen miteinander, weil wir ganz viel Abläufe anders strukturieren müssen, die Betten freihalten, das geplante Programm runterfahren. Und das hat schon Einfluss auf einen selber und auf die ganzen Abläufe. Und das nimmt man ein bisschen mit nach Hause. Ne? Also wird das alles klappen, sind wir gut aufgestellt. Mhm. Aber wir haben noch kein Zelt aufgestellt und wir haben noch nicht die ganze Klinik voll mit betroffenen Patientinnen und Patienten. Und von daher brauchen wir das noch nicht.
Okay. Die Gesellschaft ist ja durch die Pandemie seit Wochen in einer Art Ausnahmezustand. Merken Sie das in Ihrer Klinik auch beim Patientenaufkommen?
Also wir haben jetzt nicht den starken, wir sprechen immer von einem Aufnahmedruck, also dass sozusagen viele Patienten jetzt so in der Not sind, dass sie eine stationäre Behandlung brauchen. Mhm. Das ist tatsächlich nicht so der Fall. Es ist relativ ruhig noch. In der Psychiatrie, also in unserer Klinik, auch in der Somatik, man hat so den Eindruck, alle sind so ein bisschen so, halten mal so ein bisschen die Luft an und gucken, was jetzt so werden wird. Ja, also wir sind von der Belegung her, wir haben geplant, jetzt einen bestimmten Prozentsatz an freien Betten so langsam sozusagen aufgebaut, ne, dass wir da auch Möglichkeiten haben, dann auch gut aufzunehmen und auch verschieben zu können, auch Isolierungen einrichten zu können. Klappt im Moment eigentlich ganz gut.
Okay. Wenn der Patientendruck, wie Sie das formulieren, nicht so groß ist, wie erklären Sie sich das? Ich denke da zum Beispiel an Zunahme von Depressionen durch die Isolation infolge der Ausgangsbeschränkungen, Zunahme von Aggression infolge des Zwangs, jetzt tatsächlich im Haus zu bleiben. Nicht jeder hat einen Balkon oder einen Garten. Wie kommt das? Ich hatte da eigentlich mit mehr gerechnet.
Ja, ich glaube, da ist ganz wichtig ist der Faktor Zeit und das Timing. Wir sprechen jetzt ja nach so 2,5 Wochen, 3 Wochen von diesen intensiveren Maßnahmen. Wenn wir jetzt in drei Wochen nochmal uns unterhalten, ne, dann würde ich das möglicherweise schon ganz anders sagen können, halt, dass man merkt, so irgendwo und dann ist so ein bisschen die Luft langsam raus. Ne. Wir haben uns natürlich jetzt erstmal alle einstellen müssen. Mhm. Auch tatsächlich, egal ob man jetzt Mitarbeiter, ob man jetzt zum professionellen Versorgungssystem gehört oder ob man sozusagen jetzt Bürgerinnen und Bürger ist oder Patient halt. Wir müssen uns alle erstmal darauf einstellen. Mhm. Im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass das jetzt schon dazu führt, dass viele Menschen die Hilfe suchen. Aber das ist Stand jetzt. Ne? Und dass das sich in kürzerer Zeit wesentlich ändern kann, ist tatsächlich ja anzunehmen. Ja. Interessanterweise habe ich auch einen Beitrag im WDR gehört von Kollegen von der Polizei, der auch meinte, ne, häusliche Gewalt könnte er im Moment tatsächlich noch nicht sagen. Das ist ja auch so eine Befürchtung, ne, die nahe liegt halt. Ne. Das wird jetzt mehr werden und auch Stand jetzt konnten sie noch keine bedeutsame Zunahme feststellen. Aber ich glaube, das ist der Faktor Zeit. Ne. Wenn das Ganze noch länger weitergeht, dann merken wir ja alle, ne, wie das so ein bisschen an unsere Nerven zerrt. Und ich glaube, dann wird das kommen, was man jetzt ein bisschen schon so antizipiert.
Genau. Ja. Gut, kommen wir zu Ihnen und Ihrem Team. Wie schützen Sie sich konkret vor der Ansteckung über vielleicht die normalen Regeln zur Hygiene hinaus?
Ja, also das ist ein Prozess gewesen halt. Ne? Ähnlich wie dieser Prozess, was die Eindämmungsmaßnahmen in der Bevölkerung angeht, so war das auch so eine schrittweise Herangehen an die Sicherungsmaßnahmen, die wir für uns machen, aber natürlich auch für die Patienten gemacht haben. Wir haben täglich Chefarztkonferenzen, wo die ganzen Klinikleitungen zusammenkommen in einem bestimmten Setting, was sozusagen auch safe ist, was sozusagen jetzt Infektions- oder Übertragung halt angeht. Und da haben wir sozusagen den Schritt mal, dass der ärztliche Direktor, der hier einen super Job macht, finde ich, und das sozusagen mit einer ruhigen Hand, aber so immer im Abgleich auch mit der allgemeinen Entwicklung sagt, jetzt müssen wir sozusagen einen Schritt weitergehen, was sozusagen die Schutzmaßnahmen angeht. Den Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung, wie PSAs halt oder einen Mund-Nasen-Schutz, die vielbeschworene FFP2-Maske. Das ist am Anfang schwierig gewesen. Man liest ja auch in den Medien halt, was sozusagen die Materialressourcen angeht. Mhm. War tatsächlich schwierig halt. Ne? Wird jetzt aber entspannt sich langsam und so können wir tatsächlich auch schrittweise auch immer mehr auf diese Schutzmaßnahmen auch für uns selber, respektive dann auch für die Patienten erweitern. Okay. Da sind wir eigentlich so ganz gut aufgestellt.
Ja. Diese Atemmasken, das ist ein gutes Stichwort. Nehmen Sie da Probleme bei der Versorgung mit Desinfektionsmitteln und Atemmasken wahr?
Ja, genau, wie ich meinte. Also Desinfektionsmittel war am Anfang, wurde mal so ein bisschen kritisch. Nicht vom Verbrauch, sondern sozusagen von der Nachlieferung halt. Ne? Das war mal relativ am Anfang, mal gab es eine Situation, wo man sagt, naja, wenn das jetzt noch ein paar Tage weitergeht, dann könnten wir in Schwierigkeiten geraten, wurde dann aber ganz schnell gelöst. Mhm. Das war tatsächlich nur eine Momentaufnahme. Die Atemschutzmasken oder die Mund-Nasen-Schutzmasken, das war tatsächlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ist auch weiter nicht so ganz entspannt, aber hat sich doch deutlich gebessert. Und was Schutzkittel angeht, ja, da muss man immer wieder nur gucken halt, wo kriegt man den Nachschub her, und wir sind sozusagen auf allen Ebenen damit unterwegs.
Okay.
Aber im Moment auch weiterhin ganz gut aufgestellt, aber man muss definitiv dranbleiben.
Müssen Sie in der Psychiatrie auch Betten für die Behandlung von Corona-Patienten freihalten? Sind Sie dadurch dann eventuell auch gezwungen, Patienten zu entlassen? Wie gehen Sie dann damit um?
Genau, das ist ja der Punkt, wo ich schon gerade meinte, wir haben der Begriff einer kontrollierten Unterbelegung. Ja, also wir sind jetzt, wir haben natürlich die Patienten, die genauso weiter auch behandelt werden wie sonst auch, mit etwas eingeschränktem Therapieprogramm, muss man sagen. Aber wir bemühen uns, den normalen Betrieb eindeutig aufrechtzuerhalten. In allen Formen, Psychotherapie, Neurostimulationsverfahren, Pharmakotherapie natürlich, auch die ganzen Zusatztherapien. Dieses Angebot besteht weiterhin, etwas reduziert. Ja, aber halt so, dass man sagt, das macht schon noch weiter Sinn. Die Tagesklinik mussten wir schließen. Mhm. Das war auch die Empfehlung auch von der Fachgesellschaft, DGPPN, dass sozusagen alle Tageskliniken in Psychiatrien geschlossen werden sollten, haben wir dann auch gemacht. Aber ansonsten in der Klinik schon. Und ja, wir brauchten freie Betten, um halt, wenn wir jetzt Verdachtsfälle haben, begründete Verdachtsfälle, jemand mit Fieber, mal sagen würden, sonst, ja, das ist jetzt normaler Infekt, da müssen wir gar nichts machen. Die müssen wir jetzt hier erstmal schützen sozusagen, eine Isolierung machen. Das heißt, man braucht dann sozusagen ein Einzelzimmer, ne, und dann muss ja irgendwie Kontaktperson, muss auch nochmal ein Einzelzimmer, dann machen wir den Test, dann warten wir die 24, 36 Stunden ab, dann haben wir das Ergebnis, dann können wir alles wieder aufmachen. Um da aber sozusagen entspannt agieren zu können, braucht man mehr freie Betten. Wir haben sonst in der Psychiatrie klassischerweise eigentlich nie freie Betten halt, sind immer gut oder voll belegt. Und jetzt haben wir die halt. Und das ist jetzt sozusagen eine Maßnahme, die wir hierfür treffen müssen.
Okay. Die Digitalisierung hält ja in der Medizin auch nach und nach Einzug. Verlagern Sie bei den ambulanten Patienten die Therapie auch ins Netz, also machen Telemedizin?
Das würden wir gerne machen, wenn wir da schon mehr Angebote hätten tatsächlich. Jetzt ist es in der Psychiatrie natürlich immer so ein bisschen der direkte therapeutische Kontakt halt, ne? Das vis-à-vis, ne? Das Gespräch, die therapeutische Beziehung, das ist ja sozusagen eins der Haupt Wirkfaktoren halt, und den quasi in die Telemedizin zu transportieren, ist nicht so ganz trivial. Da gibt es so ein paar Plattformen, die das schon machen. Das hat allerdings noch nicht den Einzug so richtig in die Klinik gehalten, weil wir natürlich, unsere Stärke ist ja eine andere. Mhm. Es gibt so ein paar Modelle, auch Depressionsnetzwerke, die so ein bisschen Telemedizin schon machen. Aber bei uns läuft jetzt die Behandlung, wenn wir sagen, wir bleiben weiter in Kontakt über Telefonsprechstunden. Ja, also sozusagen noch relativ analog halt, ne? Und noch weniger über die Telemedizin, wie man sich das so eigentlich vorstellen würde.
Behandeln Sie auch konkret an Corona-infizierte Patienten oder mit Corona-infizierte Patienten?
Also derzeit in der Klinik im EVK gibt es immer wieder mal mehrere Patienten, die positiv sind, tatsächlich auch. Die sind dann aber auf der Isolierstation in den somatischen Abteilungen oder auf der Intensivstation. Das ist im Moment auch so geregelt, dass es, wenn es immer irgendwie geht, ne, weil die Expertise, was Isoliermaßnahmen angeht, natürlich dann da am größten ist, die Patienten auch da auf die Isolierstation zu verlegen. Das heißt, wir haben in der Psychiatrie tatsächlich noch keinen Covid-positiven Fall gehabt. Wir hatten mehrere Verdachtsfälle, auch mal begründete Verdachtsfälle, wo wir sagen, Mensch, da müssen wir jetzt ganz genau gucken.
Ah ja.
Die waren dann hier auch entsprechend aber auch schon isoliert, ne? Und dann wurde die Diagnostik durchgeführt und das geht ja zum Glück relativ zeitnah, dass man das Ergebnis bekommt. Und dann kann man wieder entspannen und sagen, so alles gut, ne? Entwarnung.
Genau. Verstehe. Die Pflege in der Psychiatrie, stelle ich mir jetzt als Außenstehender so vor, ist ohnehin nicht so ganz einfach. Hält Ihr Pflegepersonal vor dem Hintergrund der Corona-Krise jetzt noch mehr Hilfestellung, speziell in Ihrer Klinik, zum Beispiel mehr Supervision oder Ähnliches?
Also wir sind alle effektiv im Moment natürlich mit dem Thema beschäftigt. Jeder nimmt das auch von zu Hause, auch natürlich auch in die Klinik rein, was jetzt so dieses allgemeine Gefühl, wie gefährdet bin ich eigentlich. Das hat gar nicht mal jetzt speziell was mit der Arbeit in der Psychiatrie zu tun, sondern es geht uns ja irgendwo allen so. Gehöre ich zur Risikogruppe? Wie schütze ich mich am besten? Wie gehe ich mit meinen Kontakten um? Was mache ich mit meinen Eltern oder den Großeltern, die ich ja auch mitversorgen muss? Das nehmen wir natürlich alle mit rein.
Ja.
Dass wir jetzt in der Klinik sozusagen mit dem Handling, wie das jetzt meinen wir in Italien, Frankreich, Spanien ist sozusagen, da mit sehr schwierigen Konstellationen, mit knappen Ressourcen und kriegen wir das alles hin, das haben wir ja zum Glück im Moment ja noch gar nicht. Wir sind sozusagen vorbereitet mittlerweile, würde ich sagen, auch gut vorbereitet, auch was Teaching, Fortbildungsmaßnahmen angeht, so ein bisschen auch so eine mentale Vorbereitung. Aber das ist hier noch nicht so, dass man sagen würde, da muss man jetzt speziell eine Supervision machen. Da haben wir jetzt mehrere Fälle und da gab es wirklich Komplikationen, die ging es sehr, sehr schlecht, mussten verlegt werden, oder gar halt mit sozusagen dann auch tödlichem Ausgang, das haben wir ja zum Glück noch gar nicht hier erlebt.
Gott sei Dank, muss man sagen. Schauen wir mal auf die Patienten. Welche Auswirkungen haben denn die aktuellen Beschränkungen durch die Kontaktsperre auf Ihre Patienten? Ich denke da jetzt zum Beispiel an den ausbleibenden Besuch oder an die Möglichkeit, im Gespräch mit dem Partner oder der Familie eine Therapie zu besprechen.
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden, die Patienten, die jetzt gerade stationär bei uns sind, die haben natürlich, wenn wir sagen, so eine Ersatzkontakte oder eine Ersatzfamilie, was im Prinzip so die therapeutische Gemeinschaft in der Klinik angeht. Ja, da sind zwar auch diese Abstand halten, Händehygiene, das ist natürlich alles da auch implementiert und die Hälfte der Patientengruppe auf Station, mal so alternierend, ist dann im Zimmer, die andere Hälfte in dem Speiseraum, damit genügend Platz dabei ist. Und das wechselt dann so. Das hat sich aber ganz gut eingespielt. Das heißt, das ist eigentlich so ganz gut. Na klar, vermissen sie die Besucher, die jetzt sozusagen gar nicht reinkommen können oder die typische, wir nennen das Belastungsabprobung am Wochenende, die Übernachtung zu Hause, die immer ganz wichtig ist sozusagen, um den Kontakt mit zu Hause auch nicht zu verlieren. Das ist ein wichtiges therapeutisches Element. Können wir im Moment auch nicht machen. Das merkt man schon. Das ist schwierig. Ne? Wird aber ganz gut aufgefangen über so eine, muss sagen, so eine Mentalität. Naja, wir sitzen ja alle im selben Boot halt. Ne? Und das schafft ein bisschen so eine Art von zwischen den Professionellen, ne, sagen wir mal so, und den Patienten schafft das nicht schon so eine Gemeinsamkeit.
Ja.
Das merkt man.
Das ist und das spürbar. Trägt dann auch. Ja.
Das trägt, absolut. Ne? Das trägt. Schwierig ist das, und das kann ich mir nur zu gut vorstellen, wie das ist mit den Patienten, die wir entlassen haben, ne, die, wo wir wissen, die sind wirklich halt mit dem sozialen Netz sehr dünn aufgestellt, wenig soziale Kontakte und können sich nicht in dem Maße bewegen, wie sie es sonst tun würden halt. Zum Beispiel auch zu Institutionen gehen, wo sonst halt auch Hilfe war, ne, die sozialpsychiatrischen Zentren, in die Arbeitstherapie gehen oder bekommen sozusagen über das sogenannte betreute Wohnen, kommt der Bezugsbetreuer zu einem nach Hause. All diese Dinge sind im Moment sehr schwach aufgestellt.
Ja.
Weil das sozusagen ja sehr reduziert ist halt. Und was wir anbieten, ist halt dann Telefonsprechstunden über unsere Ambulanz. Wir haben ja auch so ein Krisentelefon eingerichtet, psychologisch oder auch seelsorgerisch. Da haben wir so eine Hotline, der führt dann so eine kleine Triage durch und sagt, okay, wir können einen Termin vereinbaren für eine psychologische Sprechstunde oder halt auch für eine seelsorgerische Sprechstunde und steht auf der Homepage auch drauf und das versuchen wir so ein bisschen darüber dann halt auch abzufangen.
Ja, es gab ja mal eine Debatte, die Corona-Patienten zentral auf Kliniken zu verteilen, um die Versorgung zu optimieren. Wie bewerten Sie als Psychologe diesen Vorstoß? Ist da eine Genesung fernab der Heimat überhaupt sinnvoll oder möglich?
Ja, das kann man jetzt nur als so ein Szenario in Erwägung ziehen, wenn wir wirklich merken, wir kommen da überhaupt gar nicht mehr mit klar, was auch Infektionsketten innerhalb des Krankenhauses angeht. Ich weiß, dieser Vorschlag, der kam, ich habe den zum ersten Mal gehört vor ungefähr so 3 Wochen, ist jetzt gar nicht mehr so ganz groß in der Diskussion. Da hieß es noch so, ja, so COVID-19-Kliniken, da kommen dann sozusagen mehr so die Infizierten, die begründeten Verdachtsfälle hin. Und dann gibt es Kliniken halt, die sozusagen dann da Covid-19 frei sein sollten, unter der Vorstellung Infektionsketten im Krankenhaus, was ja wahrscheinlich das immer größer werdende Problem werden wird. Man hört jetzt von den Pflegeheimen, manche Kliniken auch, dass sie Schwierigkeiten haben, das in den Griff zu bekommen. Dem ist das geschuldet. Wenn wir gut aufgestellt sind, in den Kliniken sehr sorgfältig damit umgehen, und das heißt vor allen Dingen viel testen, ja, und unsere Testkapazitäten bestmöglich auch zu nutzen, dann kommen wir vielleicht nicht in diese Notwendigkeit, darauf zurückzugreifen, weil das ist ja schwierig. Das ist für das Personal schwierig, ne? Die sozusagen, die muss man ja auch finden, die sagen so, ja, ich mach das, ne? Aber natürlich auch ganz, ganz besonders ja schwierig einfach für die Patienten, die sagen, ich gehe jetzt da in so eine Covid-Klinik, ne? Und auf eine reine Quarantäne-Klinik. Auch psychologisch, ne? Genau, wäre das sicherlich auch für uns Patienten auch eine besondere Erschwernis, keine Frage.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Was sagen Sie denn Ihren Kollegen, die beim potenziellen Anstieg der schweren Corona-Fälle künftig die Triage anwenden müssen, um Beatmungsplätze, verfügbare Beatmungsplätze zu verteilen? Wird da aufgrund dieser Belastung nicht irgendwann auch der Arzt zum Patienten in seelischer Hinsicht?
Ja, das sind jetzt diese Szenarien, die wir ja, ne, jetzt auf Italien.
Genau.
Spanien, Frankreich, ne, jetzt wahrscheinlich auch in den USA, vor allen Dingen New York. So ein bisschen, wir gucken so ein bisschen über den Zaun rüber, ne, und schauen da mal hin, was da passiert und sagen so, das ist massiv, ne, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Hat ein bisschen was natürlich von Katastrophenmedizin, naja, muss man sagen.
Ja.
Es ist natürlich so, dass es in Deutschland ja auch so diese Szenarien gibt, gerade die Notärzte sind darauf ja auch geschult, bei einem Massenanfall von Schwerverletzten auf der Autobahn zum Beispiel, mit solchen Situationen umzugehen. Mhm. Auch da muss eine Art von Triage erfolgen, in so einer Massenkarambolage, ne, mit einem sehr, sehr großen Anfall von Schwerverletzten. Das heißt, da gibt es natürlich Mechanismen und auch eine Art von Algorithmen, die trainiert werden können, um solche Art von Triage auch beherrschen zu können.
Mhm.
Ja. Aber das ist natürlich sehr speziell. Das ist auf solche Situationen angelegt, wenn so ein Massenanfall sozusagen von Schwerverletzten entsteht. Das Corona-Worst-Case-Szenario ist ja, dass das ganz viele Kliniken betrifft, ja, und jetzt nicht die Notärzte auf der Straße sozusagen, auf der Autobahn, sondern in der Klinik, der Intensivmediziner, der im Prinzip ja eigentlich, ne, in der Regel ja schon alle Kapazitäten hier bei uns zur Verfügung hat. Halt, ne. Wir haben in Deutschland natürlich die allermeisten Intensivbetten, mit den 28.000 Intensivbetten, die nochmal jetzt in den letzten Zahlen ja auf 40.000 nochmal erhöht worden sind, massiv, ja, das ist mehr als jedes andere europäische Land, da sind wir super aufgestellt. Und wir hoffen,
wobei die Zahl der Betten mit Beatmungsplätzen ein bisschen drunter liegt.
Ja, ist klar, ne? Genau. Jetzt ist die Rate von schwer Betroffenen, die beatmet werden müssen, ja hoch, ne? Aber natürlich nicht 100%. Ne? Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es natürlich weiterhin ja auch den Herzinfarkt und den Autounfall gibt, der auch eine Intensivbetreuung braucht. Die darf man nie vergessen.
Dabei. Absolut. Ja, absolut.
Ja, das ist immer so ein gewisser Halt. Ne? Da müssen wir natürlich auch beides hinkriegen und das halt auch in engem Verhältnis und das auch möglichst gut auch abgetrennt natürlich auch, um da Infektionsketten zu vermeiden. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll.
Ja.
Aber ich denke halt, Intensivkapazitäten, wie gesagt, das geht. Und wir hoffen, dass wir nicht in diese schwierige Triage-Situationen kommen, wo man nur sagen kann, ja, wie können wir damit umgehen? Wie kann man das psychisch sozusagen aushalten?
Drücken wir Ihnen und Ihren Kollegen die Daumen an der Stelle.
Ja.
Werfen wir mal einen Blick auf die Gesellschaft, was da passiert. Das ist so ein Dauerbrenner, das Thema. Ich will es trotzdem nochmal aufgreifen. Warum wird bei einer Erkrankung der Atemwege eigentlich Toilettenpapier gehamstert? Ist das so eine Panikreaktion, die dann überspringt und man orientiert sich an den anderen, ohne über den Inhalt dieser Geschichte überhaupt nachzudenken, was man da tut?
Also ich glaube ja, darüber nachgedacht, dass mal sagen, die Soziologen, die reiben sich jetzt ein bisschen schon mal so die Hände und überlegen sich, Mensch, spannende Fragestellungen, die sie jetzt mal untersuchen können, wie eine Gesellschaft auf sowas reagiert. Das ist ja eigentlich, wenn man sagen würde, Mensch, wie kommt das eigentlich? Ne? Wie kommt dieses Toilettenpapier-Thema sozusagen, dass das so stark wird? Da kommt natürlich die Rolle der Medien, ist auch ein großes Thema. Mhm. Ja, wenn ich sozusagen in den Medien in einer großen Letter sehe, Hamsterkäufe, ne, und nur so deskriptiv, aber im Prinzip so mit einem großen, groß aufgemacht, halt, dann würde ich sagen, Mensch, komme ich jetzt nicht in eine Situation, dass ich hier plötzlich zu kurz komme? Ja,
ja,
die kaufen offensichtlich alle, jetzt muss ich aber auch schnell hinterherlaufen, jetzt muss ich auch schnell kaufen. Da entwickelt sich so eine Dynamik, die rational nicht mehr richtig nachzuvollziehen ist. Dahinter steckt natürlich viel Angst. Ne? Mhm. Angst sozusagen ins Hintertreffen zu geraten, Angst nicht die beste Vorbereitung zu haben, Angst hinter den anderen, ne, die sind alle, die kaufen alle, die sind alle mir so einen halben Schritt voraus, jetzt muss ich hinterher, ich muss jetzt auch kaufen.
Ja.
Ne, eine ganz spannende Dynamik. Ja.
Okay.
Also das ist so vielleicht ein Aspekt zu dem Thema.
Ja, ja. Ja, das ist ja ein widersprüchliches Verhalten, was die Menschen da teilweise zeigen. Angst, das mündet dann vielleicht in diesen Hamsterkäufen. Auf der anderen Seite aber auch eine Sorglosigkeit, gerade zu Beginn der Krise, wo man Corona-Partys gefeiert hat. Ne? Sehen Sie auch diese zwei Facetten in einem Menschen drin? Und wie kommt das bei einer Krise überhaupt zutage? Mhm. Ist ja eigentlich widersprüchlich. Ne?
Ja, die spannende Frage ist ja, auch wiederum halt, ne, wenn man da mal im Nachhinein draufschauen würde, ne, sind das tatsächlich dieselben Menschen oder sind das sozusagen, also mich würde ja interessieren, ob derjenige, der meint, ich muss jetzt unbedingt ganz viel, ne, Nudeln, Reis, Toilettenpapier und quasi mich jetzt auf den dritten Weltkrieg vorbereiten, ist der das auch, der parallel sagt, ne, ich gehe jetzt aber raus und treffe aber trotzdem meine Freunde und in Anführungszeichen mit der Corona-Party. Ich könnte mir fast vorstellen, das sind einfach nur unterschiedliche Persönlichkeiten. Das sind tatsächlich andere Herangehensweisen. Es ist tatsächlich nicht, dass es eine Person beides in sich vereint, sondern das sind Verarbeitungsweisen, wie man damit umgeht, die sehr individuell unterschiedlich sind. Der eine negiert so ein bisschen die Gefahr, lässt sie nicht so an sich rankommen im Sinne von so einem psychologischen Abwehrverhalten, ist aber im Prinzip auch eher angstgetrieben. Mhm. Ja? Und der andere sozusagen geht einfach nur damit anders um.
Ich habe mir die mal versucht, Parallelen zu der aktuellen Situation zu finden und bin dann bei der Pest gelandet und habe mir dann mal angeschaut, wie die Menschen damals damit umgegangen sind und bin eher auf den Punkt gekommen, dass es eine Hinwendung zum Spirituellen gab, um die Pandemie vermeintlich zu überwinden. Nehmen Sie ähnliche Verhaltensweisen heute auch wahr oder reagiert der aufgeklärte Mensch da anders?
Na, das wäre jetzt ich glaube, eine sehr gute Frage an unseren Pfarrer Dr. Fischer, ne? Der sozusagen da, was ein Trend zu mehr Spiritualität angeht, natürlich eine bessere Auskunft geben könnte. Es ist absolut denkbar, dass man dadurch, dass man jetzt ja mehr auf sich sozusagen zurückgezogen lebt oder auf sich selbst zurückgeworfen wird, dass natürlich auch eine Frage, was Spiritualität oder Glauben angeht, verstärkt. Das ist sicherlich, wäre das sogar auch was Positives, ne? Sich mal die Dinge sogar da nochmal so auch zu hinterfragen. Ich glaube, wie das, was Sie angesprochen haben mit der Pest und das sozusagen, das war ja ein Wellen, die haben ja Bevölkerung, entvölkert, die ganze Region ja entvölkert, wenn man sich so an den Beschreibungen oder wenn man die Geschichtsbücher halt liest halt, ne? Das hat ja nochmal eine ganz andere Ausprägung gehabt als jetzt. Auch da würde ich sagen, jetzt so 2-3 Wochen Isolation, Eindämmungsmaßnahmen ist ein bisschen so jetzt so ein Zeitpunkt, wie das jetzt sein würde, wenn es noch deutlich länger laufen würde, dann würde ich auch denken, das Thema nimmt zu.
Ja.
Aber auch mit einer guten Berechtigung. Entscheidend ist, dass man die Menschen da auch gut abholt, ne, und auch sagt, ja, wir unterstützen euch. Auch wiederum die Medien, glaube ich, da auch gefragt, ne, da auch ein bisschen auch was zu transportieren halt auch.
Genau. Ja, die Dauer ist ein gutes Stichwort. Einige hadern ja mit der Isolation und es entsteht da so hier und da vielleicht ein kleiner Lagerkoller. Wie kann man dagegen vorgehen?
Ja, das ist ja so, wenn man die Zeitung aufschlägt, die Internetseiten aufmacht oder auch wenn man im Fernsehen was schaut, das ist zu beobachten, dass immer mehr dann natürlich auch Leute gefragt werden, ne, wie gehe ich damit um, ne, wie kann ich mich gut strukturieren, wie kann ich sozusagen meine negativen Gefühle in den Griff bekommen.
Ja.
Und das ist auch gut so, ne, dass man da, ob das jetzt mit Interviews ist, mit bestimmten eher Professionellen, die einen da beraten können, oder ob das auch Beschreibungen sind, ja, wie gehe ich damit um? Also sozusagen jemand, der einfach sagt, das ist ich, das mache ich, ja, das ist so meine Art, damit umzugehen. Da kann man, glaube ich, jeder individuell für sich ganz viel rausziehen. Auch wiederum halt, ne, eine Aufgabe auch an die Medien halt, da gut mit umzugehen, eine gewisse Bandbreite an Angeboten auch zu transportieren. Mhm. Also meinetwegen das Fachinterview, den Erlebnisbericht, den Ratgeber, da gibt es ja ganz unterschiedliche Facetten, was man machen kann halt. Ne?
Richtig.
Ja. Versuchen die auch so ein bisschen halt auch zielgruppenmäßig abzuholen. Also der sonst keinen hat. Oder die Familie, die jetzt mit dem engen Aufeinandersein schwer zurechtkommt. Oder der Solo-Selbstständige halt, ne? Der wirklich jetzt mit meinen existenziellen Nöten halt finanziell unterwegs ist. Ne? Und so ein bisschen Zielgruppen definieren, ja, und dann aber auch so Angebote schaffen, wo man sagt, okay, hier kriege ich Tipps her, niedrigschwellig. Mm, ne? Mm, mm. Hier weiß ich ja, okay, das kann ich jetzt für mich vielleicht auch mal probieren und entwickeln.
Ja. Kann es passieren, dass aus so einem Lagerkoller sich eventuell auch eine handfeste Depression oder eine andere psychische Krankheit entwickelt? Und woran erkennt der Betroffene das überhaupt, wenn er in der Isolation gerade steckt?
Das ist ganz wichtig, da auch Hilfestellung zu geben und zu sagen, ja, ne, wenn der Schlaf schlechter wird, ne, nicht die erste Nacht, die ich durchgegrübelt habe, aber bei der zweiten, spätestens bei der dritten Nacht, wo ich schlecht schlafe, ne, da mal genauer hinzugucken. Wenn ich merke, Dinge, die mir sonst eigentlich Spaß machen, ja, wo ich sage, da habe ich Freude dran, da habe ich ein leichtes, beschwingtes Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie was koche oder wenn ich mit jemandem telefoniere und ich merke so, das ist so weg, die Freudfähigkeit, das fühlt sich alles so stumpf an. Ich hab Gefühl, ich bin so ein bisschen da unter so einer Glocke. Ja. Ja, dann sollte man sicherlich, ne, aufmerksam werden, das Gespräch suchen, vielleicht erstmal auch mit, ne, Vertrauenspersonen, aber sich auf keinen Fall scheuen, auch Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe zu suchen. Habe ich schon mal, ne, schon gesagt, wir haben dafür so ein psychologisches Krisentelefon, ne, um dann mit den Psychologen aus unserer Klinik halt das einfach mal validieren zu lassen. Was ist denn das, was ich gerade erlebe? Ne, muss ich das sagen, schon in eine Richtung sozusagen ernst nehmen oder habe ich das Gefühl, na gut, ne, das ist noch so normal psychologische Reaktion, da kann ich erstmal noch mal so weitermachen wie bisher und krieg sozusagen noch so ein paar Hilfestellungen und noch ein paar Tipps dabei.
Ja, das ist ein guter Punkt. Meine vorletzte Frage, glauben Sie, dass dieses, ich nenne es jetzt mal gesellschaftliches Trauma der Isolation, Kontaktsperre und weiteres, dass das einen Einfluss auf die Gesellschaft haben wird, dass sich da nach der Krise was ändern wird? Ich denke da jetzt an die Gehälter in der Pflege, die Rücksichtnahme beim Einkauf, Schlange stehen, was ich ansonsten jetzt aus meiner Wahrnehmung nicht so unbedingt als Markenzeichen unserer Gesellschaft sehe. Kann sich da was ändern oder sind die Dinge nach der Krise rasch wieder vergessen und es schleift sich so der alte Modus in der Gesellschaft ein? Was denken Sie?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, das wird auch eine ganz spannende wissenschaftliche Frage sein, ne? Der Sache genau auf die Spur zu kommen, wer entwickelt sich wie, ne? Wer nimmt was mit? Man würde ja schon denken, ja klar, natürlich, ne? Also wir nehmen ja ganz viel Rücksicht aufeinander. Das ist ein ganz positives Signal, ne? Also dass wir das wirklich schaffen, so gut uns an diese Regeln zu halten, unter Rücksichtnahme auf andere, natürlich auch für sich selber. Das sind tolle Entwicklungen. Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, welches Narrativ, ne, wir sozusagen haben dafür. Also wie man sozusagen jetzt in so eine Formulierung reinbringt, ne, dass wir sagen, wir können stolz darauf sein, ne, wie wir das geschafft haben. Und was nehmen wir jetzt daraus mit? Ne, eine stärkere Rücksichtnahme aufeinander, aber auch sozusagen, wie Sie haben es angesprochen, die Pflegeberufe, ne, in den Heimen, aber auch in den Kliniken zu sagen, Mensch, was ihr für einen Job gemacht habt, ne, da müssen wir jetzt nicht um 9 Uhr klatschen, sondern, ne, da können wir auch mal sagen, halt, das müssen wir einfach wertschätzen, da müssen wir die Gehälter bestimmt auch mal anpassen und wir müssen auch sagen, dass der Beruf auch weiter attraktiv bleibt und auch attraktiver wird. Mhm. Ja, das sind ne, so ein paar Facetten halt nur, aber es ist ein ganz, ganz komplexes Thema, ne? Aber ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn die Isolationsmaßnahmen zurückgefahren werden, schrittweise, dass da sich wahnsinnig viel positive Energie freisetzen wird.
Ja, wird spannend zu beobachten. Okay, ich komme damit schon zu meiner letzten Frage. Worauf freuen Sie sich, Herr Lehnert, nach der Corona-Krise am meisten?
Ja, ich freue mich am meisten auf das, was ich natürlich auch am stärksten ein Stück weit vermisse halt. Wenn ich einen stressigen Tag habe und dann habe ich gesagt, Mensch, ich freue mich heute Abend, habe ich meine Skatrunde, ne? Und dann sitzen wir in der Kneipe und dann spielen wir mal Skat mit meinen Skatjungs, ne? Da freue ich mich zum Beispiel sehr stark drauf, ne? Ja. Oder was auch Sport mit verschiedenen Leuten zusammen angeht, sich mit Freunden wieder entspannt treffen, zum Kochen treffen, ne? Das sind Sachen, die werden wir feiern.
Ja, sehr gut. Bin ich dabei. Das war Privatdozent Dr. Fritz Georg Lehnhardt. Er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Evangelischen Krankenhaus in Bergisch Gladbach. Herr Lehnhardt, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ja, danke auch für die Einladung.
Das war 30 Minuten mit. Der Podcast des Bürgerportals zu wichtigen Themen der Corona-Krise. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.